Veto zurückgezogen. Das war eine Entscheidung, die selbst für beschlagene Beobachterinnen und Beobachter überraschend kam, dass der türkische Präsident Ja zum NATO-Beitritt von Schweden sagt. Aber natürlich ist dieses Ja, davon gehen wir jetzt mal aus, nicht gratis, sondern es kostet was. Die ersten Informationen, die wir über diese Kosten haben, gehen in Richtung Sicherheitsversprechen gegen Terrorismus. Darüber spreche ich mit Dr. Johannes Farwig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle-Wittenberg. Wenn der türkische Präsident von Kampf gegen Terrorismus spricht, ist damit was und wer genau gemeint? Die kurdische PKK und wer noch?
Ja, darum ging es vordergründig. Ein Teil dieses Kompromisses ist jetzt wohl, dass die NATO einen Antiterrorismusbeauftragten benennt. Der Türkei ging es in der Tat darum, dass alle Mitgliedstaaten das Verständnis der Türkei übernehmen, dass die PKK und andere kurdische Terroristen in türkischer Lesart eben auch Terroristen genannt werden. Das ist jetzt offenkundig so geschehen. Das hat aber ganz gewiss nicht dazu beigetragen, dass das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten erhöht wurde. Man kann das auch jetzt einen schmutzigen Deal nennen. Und es hat auch sehr lange gedauert. Das heißt, sowohl die Türkei als auch die NATO ist beschädigt worden in diesem langen Gewürge.
Das heißt, die NATO hat eine Art türkisches Framing übernommen.
Das ist wohl so. Das war der Preis dafür, dass Schweden beitritt. Das war der NATO sehr wichtig. Das war auch Schweden sehr wichtig. Und so ist das eben oft dann in solchen Verhandlungen. Da kommen dann Kompromisse dabei raus. Jeder musste sein Gesicht irgendwie wahren können. Das ist jetzt passiert. Wenn man nach vorne guckt, dann hat die NATO jetzt 32 Mitgliedstaaten, geht eigentlich gestärkt daraus hervor. Aber, ich habe es gesagt, das Vertrauen in die Türkei, in die Verlässlichkeit der Türkei hat abgenommen.
Jetzt, nachdem die Causa Schweden wie auch immer vom Tisch ist, ist wohl mehr Platz für das, was angesichts des Ukraine-Kriegs drängt, nämlich die Frage der Sicherheitszusagen in Richtung Kiew. Es gibt in diplomatischen Kreisen offensichtlich die Unterscheidung zwischen Sicherheitszusagen und Sicherheitsgarantien. Was ist der Unterschied?
Ja, das sind jetzt semantische Feinheiten, aber in der Sache sind das schon wichtige Unterschiede. Sicherheitsgarantien wären gewissermaßen ein Automatismus. Und das wäre faktisch dann ein NATO-Beitritt durch die Hintertür, also der berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrages, dass eben ein Angriff auf einen, ein Angriff auf alle wäre. Das sind Sicherheitsgarantien. Dazu war man nicht bereit. Jetzt hat man sich für eine weichere Variante entschieden, dass man die Ukraine weiter unterstützt, aber eben unterhalb der Schwelle eines Artikel 5, wo man sich eben voll drauf verlassen kann. Mehr war wohl nicht drin für die Ukraine im Moment.
Und das heißt, was kann da am Ende dieses Gipfels maximal sozusagen als Ergebnis stehen für die ukrainische Regierung?
Also dahinter steht ja der Streit, ob die Ukraine NATO-Mitglied werden soll. Die NATO hat das eigentlich schon seit langem beschlossen auf dem berühmten Gipfel in Bukarest, schon im Jahr 2008, aber hat das eben noch nicht umgesetzt. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe, wenn man mal zählt, wahrscheinlich 10 Mitgliedstaaten, die baltischen Staaten, Polen und einige mehr, die einen schnellen Beitritt wollen der Ukraine. Und andere, an erster Linie die USA, aber auch Deutschland, sagen, das wäre jetzt keine gute Idee, weil das dann natürlich bedeuten würde, dass man gewissermaßen in den Krieg gegen Russland eintreten will. Und das wollen wenige in der NATO. Insofern vertröstet man die Ukraine jetzt auf die Zeit nach dem Krieg und will die Zeit, bis es soweit ist, dadurch stabilisieren, dass man politische Garantien gibt und die Ukraine weiter massiv militärisch mit Waffenlieferungen und anderer Unterstützung gewissermaßen ertüchtigt, gegen Russland zu bestehen. Dieser Deal geht aber meiner Meinung nach nur dann auf, wenn man tatsächlich irgendwann auch eine politische Lösung hinbekommt mit Russland. Und danach sieht es im Moment nicht aus.
Das wäre jetzt eben auch mein Anschluss gewesen. Was heißt das im Umkehrschluss für den Aggressor Russland? Denn die NATO-Grenzen verschieben sich ja immer mehr in Richtung Moskau. Inwieweit wird Putin das wohl als Aggression und Provokation werten?
Ja gut, das Verhältnis zwischen der NATO und Russland ist vollkommen im Eimer, sag ich mal. Und natürlich versteht Russland das jetzt auch als Provokation, auch schon den Beitritt Schwedens und Finnlands. Die Ostsee ist jetzt faktisch ein NATO-Meer geworden. Das kann und darf Russland nicht gefallen. Aber Russland hat im Moment keine Möglichkeiten, da was gegen zu tun. Und natürlich ist auch der Grund für diese ganze Entwicklung die russische Aggression. Das heißt, Russland schadet sich selbst mit seinem Kurs, mit seiner Aggression gegen die Ukraine. Niemand möchte mehr was mit Russland zu tun haben. Und da muss Russland sich natürlich selber fragen, was es falsch gemacht hat. Aber diese Diskussion findet im Moment in Russland nicht statt. Deswegen muss man jetzt eben auf der Basis dieses zerrütteten Verhältnisses den Versuch machen, das Beste daraus zu machen. Und die NATO hat sich entschlossen, jetzt ihre Abschreckungsfähigkeit zu erhöhen. Da macht sie unter anderem massive Truppenstationierungen im Baltikum, verletzt damit auch die NATO-Russland-Grundakte. Es ist aber einstweilen wohl alternativlos, dass man sich gegen ein aggressives Russland als NATO rüstet.
Und gibt es in Sachen NATO jetzt auch einen Zuwachs, ich sag mal, im Faktor Diplomatie? Also inwieweit spielt der Faktor Diplomatie bei diesem Gipfel auch eine Rolle, damit die Aggression Russlands sich in Zukunft im Zaum halten lässt?
Ja, ich beklage das und ich gehöre zu denen, die das seit langem tun. Ich glaube, die NATO setzt zu sehr eindimensional auf militärische Unterstützung und macht zu wenig im diplomatischen Geschäft. Und wenn man zu einer Lösung kommen will, dann braucht man, glaube ich, beides. Man muss auf der Basis eigener militärischer Stärke den Versuch machen, eine politische Lösung in diesem Konflikt hinzubekommen. Und im Moment haben eigentlich alle NATO-Staaten die ukrainische Friedensformel übernommen, die vereinfacht gesagt heißt, Russland muss sich vollkommen zurückziehen und dann können wir wieder reden. Ich sehe aber nicht, dass Russland dazu bereit ist. Deswegen wird dieser Abnutzungskrieg vermutlich noch eine Weile weitergehen und dabei kann eigentlich keiner gewinnen und wir haben auch eine Situation, wo die Dinge sehr schnell auch noch mehr eskalieren können. Das heißt, wir müssen eine Doppelstrategie machen, militärische Unterstützung der Ukraine ja, aber die Suche nach politischen Lösungen intensivieren und danach sieht es bedauerlicherweise im Moment nicht aus.